Josef, ein sehr bekannter Mann, sehr bekannt aus der Bibel. Josef, er wurde von seinen Brüdern so gehasst, dass er in ein fremdes Land verkauft wurde. Doch Gott führte bei Josef alle Wege so, wie es Gottes Plan entsprach, und zwar, um sein Volk Israel später zu retten. Josef war nur ein Diener. Er war nur ein Diener Gottes, der in diesen Umständen machte, was Gott von ihm verlangte. Und er lehnte sich auch nicht gegen Gottes Wege auf. Im Gegenteil, später berichtet er seinen Brüdern sogar: Ihr gedachtet mir Böses zu tun. Aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu halten. Aber wenn ihr über die Geschichte mit Josef nachdenkt, was fällt euch auf? Nun, Josef ist von Anfang an bei einem Potiphar, als er nach Ägypten verkauft wurde, einem Kämmerer des Pharao. Und was passiert dort? In 1. Mose 39 lesen wir von dieser Geschichte. Und dort steht, dass der Herr mit Josef war. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, er fand Josef Gnade in den Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab ihm alles, was er hatte, in seine Hand. Und dann geht das noch ein Stück weiter und zum Schluss sagt der Potiphar, da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr als um das Brot, was er aß. Josef, ein treuer, junger Mann, der Gott fürchtet, und der Herr schenkt ihm alles, damit ihm alles gelingt. Er setzte Josef als Aufseher ein, der Potiphar, oder sozusagen als Haushalter oder als Verwalter über alles, was er an Besitz hatte. Und es war ein reicher Mann. Aber wem gehörte der Besitz? Der Besitz gehörte weiterhin Potiphar. Was war Josef? Er war ein Diener dieses Mannes. Was hatte er zu sagen? Nun, der Ägypter entschied über Josef und über was Josef gesetzt war und über was nicht. Und was machte Josef? Er ist treu in allen Aufgaben, die er bekommt, sodass der Herr, sein Herr, ihn später über alles setzt, was er hat. Und diese wahre Geschichte des Josefs in Ägypten ist so eine gute Illustration, so ein gutes Beispiel für den Text aus dem Kolosserbrief, den wir uns heute gemeinsam anschauen werden. Das ist eine gute Illustration dessen, wie Gott mit uns handelt und welche Aufgaben wir haben. Ein kleiner Rückblick. Theo hat in der letzten Predigt zum Kolosserbrief, Kapitel 1, 24 bis 25, herausgearbeitet, welches die vier Einstellungen eines treuen Dieners Christi sind. Wir hatten die vier Punkte. Er freut sich inmitten von Leid für die Gemeinde. Er ist unermüdlich inmitten von Bedrängnissen für die Gemeinde. Drittens kennt er seine Verantwortung für die Menschen in der Gemeinde und er dient der Gemeinde. Es ging darum, wie sich Christi Erhabenheit auch in unserem Dienst zeigt und wie dieser Satz, der so oft gesagt wird, ich tue das für Jesus, wie er eigentlich biblisch definiert wird. In der heutigen Predigt werden wir uns einen einzigen Vers ansehen, nämlich den Vers 25. Wir werden genauer reinschauen und gleichzeitig werden wir uns den kompletten Kolosserbrief im Kontext dazu ansehen. Und ich möchte, dass ihr heute lernt, wer in eurem Leben das Sagen hat. Ich möchte, dass ihr versteht, was euch anvertraut worden ist und für was ihr all das, was ihr anvertraut bekommen habt, einsetzen sollt. Wir können aufs Geradewohl als Christen in unserem Leben drauf losleben. Aber das wird uns nicht wirklich helfen. Ein kurzes Beispiel mit einem Urlaub. Niemand von euch wird, hoffentlich, spontan in den Urlaub fahren, ohne dass er weiß, wo es hingeht, ob er überhaupt Geld dafür hat, was für ein Verkehrsmittel er benutzen wird, was die Strecke sein wird und was er so alles mitnehmen soll. Aber wir würden sagen, in diesem Fall, es ist ein bisschen verantwortungslos. Aber so manch ein Christ lebt sein Christsein so in etwa. Wir haben alle einen ungefähren Plan im Kopf, wo es hingeht, aber wir müssen genau definieren, was wir, warum und mit welchem Ziel eigentlich machen. Und das werden wir uns heute anschauen. Wir werden uns heute 4 Auswirkungen von Gottes Willen anschauen. 4 Auswirkungen von Gottes Willen. Erstens, du bist ein Diener der Gemeinde Christi. Zweitens, du bist ein Verwalter Gottes. Drittens, Christus ist dein Herr und Auftraggeber. Und viertens, Christus, er hat die Gemeinde im Fokus. Schlagt bitte eure Bibeln im Kolosserbrief auf. Wir werden den Abschnitt von 1, Vers 24 bis Vers 29 gemeinsam lesen, uns heute aber im Großen und Ganzen nur den Vers 25 anschauen und die nächsten Verse dann nächste Woche in der nächsten Predigt. Kolosser 1, die Verse 24 bis 29. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnissen unter den Heiden ist. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Nachdem Paulus den Kolossern aufgezeigt hat, welchen Ansporn er hatte, sich in den Dienst von Christus zu stellen und welche Einstellung der treue Diener Christi hat, so zeigt uns dieser Vers 25, dass weil Christus der Herr und Auftraggeber ist, weil Christus der Herr und Auftraggeber ist und er die Gemeinde im Fokus hat, dass du deshalb als Diener das dir anvertraute Gut nach dem Willen Gottes einsetzen sollst. Und wenn ihr euch den Vers 25 anschaut, dann seht ihr die direkte Auswirkung von Gottes Willen. Denn du bist ein Diener der Gemeinde Christi. Du bist ein Diener der Gemeinde Christi. Der Anfang von Vers 25 ist direkt mit dem Vers davor verknüpft. Seht ihr, schaut in eure Bibeln, seht ihr, welches Wort Paulus benutzt, um diese Verknüpfung herzustellen? Er sagt, deren. Was ist denn deren? Nun, es ist ein Pronomen. Warum ist es wichtig? Ja, alle, die sich noch ein bisschen an die Schulzeit erinnern, an den Grammatikunterricht, warum sind Pronomen wichtig? Weil Pronomen häufig auf ein Substantiv, also ein Hauptwort, zurückverweisen. Und genauso ist es hier. Wir könnten also die Frage stellen, wessen Diener ist Paulus denn geworden? Und wenn ihr dann in den Satz vorher schaut, dann seht ihr, es ist die Gemeinde. Paulus bezeichnet sich hier als Diener der Gemeinde Christi. Und Theo hat in der letzten Predigt zu Kolosser schon aufgezeigt, dass hier das Wort Diakonos benutzt wird, was hier aber nicht als das Amt des Diakons benutzt wird, sondern für Diener. Er spricht aber nicht nur von sich selbst als Diener, Paulus, sondern von wem noch? Kolosser 1, Vers 7, wir sind da schon drüber in den Predigten, da sagt er, so habt ihr es auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener Christi ist. Und es ist sehr wichtig, seine Wortwahl hier ein wenig zu beleuchten, denn Er benutzt sowohl ja bei sich als bei Epaphras dieses Wort Diener und er stellt diese Dienerschaft in Bezug auf etwas dar, nämlich in Bezug auf die Gemeinde. Und das kann erstmal seltsam klingen, wenn ihr ein bisschen drüber nachdenkt, denn was waren eigentlich Paulus und Epaphras? Nun, Paulus, er hatte Epaphras zugerüstet. Er war sozusagen sein Mentor und Epaphras, er hatte die Gemeinde in Kolossä gegründet. Also eigentlich waren ja Paulus und Epaphras die Chefs und die Kolosse eigentlich die Kinder, oder nicht? Wir werden dieser Sache gleich noch mehr auf den Grund gehen, aber es ist schon mal wichtig zu beobachten, dass Paulus den Kolossern hier aufzeigt, dass er ein Diener der Gemeinde ist. Nun, die Bibel hat uns viel über diese Stellung eines Dieners zu sagen. Und interessanterweise finden wir gerade in den Evangelien sehr viel darüber. Und der Jesus selbst sagt in Johannes 12, Vers 26, sehr bekannter Vers, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und da, wo ich bin, da sollen auch meine Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren. Was wir hier beobachten ist, dass nur Nachfolger Jesu Jesus auch dienen. Sie sind Menschen, die tun, was Jesus sagt. Sie sind Sklaven Christi. Sie haben Jesus als Herrn und er bestimmt. Paulus, der auch den Römerbrief geschrieben hat, er sagt im Römerbrief, dass wir früher Sklaven der Sünde waren. Wir mussten also machen, was unser Herr, der Satan, wollte. Wir konnten nicht mit dem Sündigen aufhören. Und erst als in dem Moment, als wir Christen wurden, sind wir dem Wort Gottes gehorsam geworden. Und das ist hier der große Kontrast, den wir haben. Jeder, der in der Welt lebt und sogar jeder, der sonntags hier sitzt und nicht gerettet ist, jeder, der nicht durch Jesus gerettet ist, jeder, dessen Schuld und Sünde nicht vergeben worden sind, jeder, der nicht von Gott freigemacht wurde, jeder, der nicht ein Kind Gottes ist, jeder, der kein Christ ist, er ist was? Er ist ein Sünder. Und wenn du nicht gerettet bist, dann ist es egal, wie oft du hier in dieser Gemeinde sitzt. Die Schrift sagt, du bist kein Diener von Jesus, sondern du bist immer noch Sklave der Sünde. Und dein Leben, es kann wirklich nett aussehen. Es gibt so viele Nichtchristen, die sind so nett, wirklich. Und du kannst ordentlich sein, aber in Wirklichkeit bist du ein Wolf im Schafspelz. Und wenn du ein Sünder bist, dann brauchst du unbedingt Rettung. Du brauchst Rettung durch Jesus Christus. Er ist der Einzige, der dich retten kann. Und die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Das ist die Hoffnung für jeden Sünder. Aber wenn du gerettet bist, dann bist du kein Sklave der Sünde mehr, sondern du bist jetzt Sklave von Christus, einem guten Herrn. Aber wisst ihr was? Die Befehlskette ist in dem Moment auch klar definiert. Wie Jesus selbst sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und Paulus ist die Rolle sehr klar. Als die Korinther anfangen, das über Bord zu werfen und sie sagen, nein, ich bin bei Paulus und ich bin bei demjenigen und ich mag lieber denjenigen, den Apollos, dann sagt er, wer ist denn Apollos? Und wer ist denn Paulus? Und er sagt sozusagen nach dem Motto, wer sind wir denn? Und dann beantwortet er es. Wisst ihr, was er sagt? Diener. Paulus sagt, wir sind doch nur Diener. Der Herr, Christus ist derjenige, der erhaben ist. Aber wir sind nur seine Diener. Und diese Verdrehung von Rollen, wir sehen sie tagtäglich in unserer Welt. Gott hat Ordnung festgelegt. Aber diese Ordnung wird in der Welt und auch unter Christen immer wieder verdreht. Da sind die Kinder, die mehr zu sagen haben als die Eltern. Man nennt das heute, die Kinder werden empowered. Oder die Haustiere, die zu Hause herrschen. Alles dreht sich um das Haustier. Oder in der Gemeinde herrschen Menschen über andere, weil sie durch ihre Position oder vielleicht auch durch ihre verwandtschaftlichen Verhältnisse plötzlich in eine Position gekommen sind, wo sie Machteinfluss bekommen haben. Und das ist genau der Grund, warum Paulus hier den Zuhörern die Brille putzt. Der Dreck muss runter. Wir müssen erkennen, was eigentlich Gottes Wille ist und welche Stellung wir eigentlich als Christen haben. Er beantwortet es recht einfach. Diener. Er, der große Apostel. Er, der Mann, der so viel litt. Er, der so hart arbeitete. Er, der arbeitete, obwohl er von der Gemeinde hätte Geld bekommen können und es nicht annahm, damit die Gemeinde ihn dadurch nichts unterstellen kann. Er sagt, ich bin Diener. Und das, obwohl die Kolosser doch durch seine harte Arbeit entstanden waren. Aber wie können wir das beantworten? Paulus beantwortet es selbst. In Kolosser 1,18 sagt er, und er, also Christus, ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der Anfang, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Weil Jesus Christus das Haupt, der Herr über die Gemeinde ist. Weil er bestimmt, wer welche Rolle hat. Deswegen sagt Paulus, ich bin nur Sklave. Ich diene nur der Gemeinde. Er ist ein Diener der Gemeinde, weil Christus sowohl sein Herr als auch der Herr der Gemeinde ist. R.C. Sproul, ein bekannter Bibellehrer und Theologe, farbenfroher Redner, erzählte mal von einem Gespräch mit Studenten. Und er sagt, er erinnert sich an einen Studenten, der mit strahlendem Augen vor ihm saß und ihm eine Frage stellte und sagte, wie war das eigentlich für Sie, als Sie noch ein einfacher Geistlicher waren? Ich verlor die Fassung, ich explodierte in einen Anfall von Entrüstung. Was soll das heißen, nur ein einfacher Geistlicher? Ist Ihnen nicht klar, dass das Predigeramt die höchste Berufung auf der Erde ist? Gott hatte nur einen Sohn und er hat ihn zum Prediger gemacht. Ja, wir können das verstehen. Genauso wie Sproul entsetzt war über diese Aussage, so hat es auch eine direkte Auswirkung auf uns. Denn wir sind ja nicht anders in unserer Rolle. Wir sind ebenfalls Diener der Gemeinde. Denn wir haben keine andere Stellung. Und das muss jedem von uns in seinem Dienst klar sein. Nun, jetzt könntest du sagen, nee, ich diene nur dem Herrn Jesus. Ich soll das nur für Jesus tun, nicht für die Gemeinde, nicht für die Menschen, nicht für die Ältesten, nicht für meinen Leiter in meinem Team. Ich tue das nur für Jesus. Ja, und der Kolosserbrief sagt das doch auch. Da steht doch, alles, was ihr tut, von Herzen, als für den Herrn und nicht für die Menschen. Nun, wenn wir den Vers lesen, dann könnten wir vielleicht darauf kommen und sagen, nee, ich tue das alles nur für Jesus. Aber wisst ihr was? Interessanterweise macht Paulus diese Aussage nicht. Im Gegenteil, er sagt, ich bin deren, also der Diener der Gemeinde. Und das hat direkt damit zu tun, dass Christus eben der Herr der Gemeinde ist. Wenn er also sagt, und ich zitiere kurz den Vers im Kontext, nicht für Menschen das zu machen, sondern nur für den Herrn, dann spricht er im Kontext bei diesem Vers in Kolosser 3 eigentlich nur von den Arbeitnehmern und sagt, dient nicht mit Augendienerei. Also wenn der Chef weg ist, macht ihr, was ihr wollt. Wenn er kommt, dann arbeitet ihr plötzlich. Er sagt, dient immer so als für den Herrn, nicht für den Menschen. Das muss eure Arbeitseinstellung sein. Aber seine Aussage ist nicht zu sagen, na, ich mach's nicht für die Gemeinde. Weil wenn wir der Gemeinde dienen, dienen wir dem Herrn. Es geht hier nicht davor, eine Spaltung vorzunehmen, die Gott nicht macht. Und zu meinen, wir könnten was für Jesus tun, aber nicht für die Gemeinde. Oder nur was für die Gemeinde tun und nicht für Jesus tun. Wir können nicht trennen, was nicht trennbar ist. Nun, dann gibt's einen zweiten Einwand. Vielleicht sagst du, na, es gilt nur für Paulus. Er sagt ja nicht, dass es für uns gilt. Nun, alles, was wir uns heute in dem Vers 25 ansehen, das hat aus einem ganz bestimmten Grund auch Auswirkungen auf uns. Erstens. Paulus wiederholt an einigen Stellen in seinen Briefen, dass die Leser was von ihm sein sollen. Seine Nachahmer. Philipper 3, Vers 17 sagt er das. 1. Korinther 4, Vers 16 sagt er das. Und 1. Korinther 11 sagt er sogar, seid meine Nachahmer, gleich wie ich Christi Nachahmer bin. Das bedeutet, dass Paulus, auch wenn er die Kolosser nie gesehen hat, er über seinen Dienst berichtet und er ihnen damit aufzeigt, wie sie selbst diese Prinzipien in ihrem Dienst umsetzen sollen. Und schlag kurz mit mir gemeinsam Kolosser 1, Vers 9 auf. Wir müssen ein bisschen zurückgehen. Und hier in Kolosser 1, Vers 9, da fängt die Bitte von Paulus zu Gott an für die Kolosser. Und diese Bitte zeigt uns auf, was das Ziel von Paulus ist. Wenn ihr also den Brief in der Bibel lest, dann achtet immer darauf, ob der Autor in einem Brief schon das Ziel reinschreibt. Das macht es beim Studieren wesentlich einfacher, weil wenn wir wissen, Paulus, getrieben vom Heiligen Geist, hat dieses Ziel mit diesem Brief, dann wissen wir auch, alles, was darunter kommt unter dem Brief, müssen wir unter diesem Ziel betrachten und auslegen. Kolosser 1, Vers 9 bis 12. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Und jetzt kommt's. Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut und Freuden. Vers geht noch ein kleines bisschen weiter, aber wir wollen uns auf den Teil konzentrieren. Wir wollen uns kurz das Ziel anschauen nochmal. Er sagt, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Also was will Paulus, was die Kolosser tun? Dass sie erkennen, was der Wille Gottes ist. Die Kolosser sollen erkennen, was der Wille Gottes ist. Und wie setzt Paulus das um? Nun, er fängt ganz am Anfang mit sich als Vorbild an. Schaut in den Vers 1, Kolosser 1, 1. Er sagt, Paulus, Apostel Christi Jesu, was sagt er dann? Durch den Willen Gottes. Er zeigt auf, auch ich tue den Willen Gottes. Und dann, indem er, und das hatten wir in der letzten Predigt, dass er leidet und kämpft für Christus und seine Gemeinde. Und dann zeigt er ihnen die Erhabenheit und den Reichtum des Christus auf, der sie gerettet hat. Und in der zweiten Hälfte des Kolosserbriefs, das werden wir dann später sehen, zeigt er die praktische Auswirkung dieser Theologie im Leben der Kolosser. Aber warum sollen sie jetzt den Willen Gottes erkennen? Was ist der Grund? Er sagt, damit, also jetzt kommt der Grund, ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Also, wenn sie den Willen Gottes erkennen und ihn tun, dann leben sie genau so, wie Gott es will. Das ist das Ziel. Den Willen Gottes erkennen, den Willen Gottes tun und dann wird das Ziel erreicht, dass sie Gott damit ehren. Aber sie haben dadurch auch Standhaftigkeit und Freude im Leid. Und wisst ihr was? Auch das zeigt Paulus ja in seinem Brief auf. Das war die letzte Predigt von Theo, der uns aufgezeigt hat, Standhaftigkeit im Dienst zu haben. Und dann beschreibt er ihn Christus als der Herrscher über alles, als den einzigen, den sie brauchen. Sie brauchen nichts neben Christus. Und er macht ihnen klar, Christus reicht wirklich aus. Es reicht. Und so können wir auch diese Frage beantworten, ob wir uns ein Beispiel daran nehmen sollen. Ja, die Prinzipien gelten auch für uns. Denn was Paulus ihnen lehrt, das lebt er ihnen vor und das möchte er auch, dass sie umsetzen. Warum? Damit die Kolosser durch die Lehre, durch die Erkenntnis von Gottes Willen und durch das Nachahmen von Paulus das anwenden und Gott wohlgefallen. Und so ist seine Dienerschaft der Gemeinde, für die Gemeinde, ein direktes Vorbild für uns. Und jetzt könnt ihr über eure Dienst und über euer Leben nachdenken. Welche Auswirkungen hat das für deine Dienste? In allem, was du tust, muss dir klar sein, du bist Diener der Gemeinde. Und du kannst im Negativen in zwei Richtungen tendieren. Du kannst zum Beispiel herrschen. Also du kommandierst andere Leute rum, du lässt niemanden in deinem Bereich was übernehmen. Ihr könnt die Liste fortsetzen. Oder genau das Gegenteil davon, du kannst die Gemeinde vernachlässigen. Du kommst nur zur Gemeinde, um was für dich zu bekommen und alle anderen sollen sich um dich kümmern. Wieder nur zwei kleine Beispiele. Aber es kann auch einiges anderes sein. Es kann auch beides sein und irgendwo dazwischen sein. Es ist nur eine Gedankenanregung. Überlegt, wie stehe ich dazu, dass ich Diener der Gemeinde bin. Aber wisst ihr was? Viel motivierender ist es doch, wie wir bei Sproul im Zitat gesehen haben, dass es ein Privileg ist, der Gemeinde Christi zu dienen. Es ist ein Privileg, ein Diener Gottes zu sein. Es ist ein Privileg, diese Haltung anderen gegenüber ausleben zu können. Und deswegen schau, wo du andere in deinem Dienst höher achten kannst als dich selbst. Und wo du diese Dienerschaft völlig ausleben kannst, weil du weißt, ich habe ein Privileg von Gott bekommen, Diener zu sein. Diene zuvorkommend, sodass deine Haltung allen sofort klar wird. Und sie Gott preisen dafür, dass sie sehen, wie er dich verändert hat. Und gib dich hin für die Gemeinde in den Aufgaben. So wie Epaphras. Wie viel Mühe hat er angewandt für die Gemeinde? Er ist von Kolossae zu Paulus, der im Gefängnis saß, nur aus einem einzigen Grund, weil er gemerkt hat, in Kolossae, in der Gemeinde, da geht irgendwie was schief und ich muss denen helfen. Und er hat keine Kosten und Mühen gescheut, sich für die Gemeinde hinzugeben und zu Paulus zu reisen. Er ist die extra Meile gegangen, um den anderen zu dienen. Was für eine Motivation für unseren Dienst, dass wir Diener des Herrn sein dürfen in der Gemeinde. Und wenn ihr das tut, ja, es ist herausfordernd. Aber die Verheißung von Christus bleibt bestehen. Johannes 12, 26, was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass erstens mal da, wo Jesus ist, seine Diener sind. Und zweitens, wer wird geehrt vom Vater? Seine Diener. Wir kriegen die Ehre des Vaters. Ist das nicht motivierend für unseren Dienst? Und das war die erste Auswirkung von Gottes Willen. Du bist ein Diener der Gemeinde Christi. Und schaut nochmal in den Vers 25 rein, in eure Bibeln. Kolosser 1, Vers 25. Er sagt, deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist. Seht ihr, warum er Diener geworden ist? Er sagt, gemäß der Haushalterschaft. Und das ist die zweite Auswirkung des Willens Gottes. Du bist ein Verwalter Gottes. Du bist ein Verwalter Gottes. Und die erste Frage, die wir hier klären müssen, was bedeutet eigentlich dieses Wort gemäß? Ich muss zugeben, ich musste es googeln. Natürlich wollen wir das Wort nicht nur im Deutschen definieren, sondern wir müssen uns anschauen, wie verwendet der Autor das im Griechischen, aber das deutsche Wort und das griechische Wort, sie haben eigentlich die gleiche Richtung. Es heißt so viel wie nach oder in Folge einer Sache entsprechend. Er sagt damit also, dass er aus einem Grunddiener der Gemeinde geworden ist, nämlich infolge der Tatsache, dass er von Gott etwas bekommen hat. Und was hat er bekommen? Eine Haushalterschaft. Eine Verwaltung. Gott hat Paulus zu einem Verwalter gemacht. Und was genau Paulus hier als Verwalter tut, das werden wir uns in der nächsten Predigt ab Vers 26 anschauen. Aber ihr erinnert euch noch an Josef, richtig? Er war ebenfalls ein Verwalter. Und diese Haushalterschaft, sie zeichnet sich dadurch aus, dass jemandem etwas anvertraut wird. Es ist nicht seins. All der Besitz gehört weiterhin dem Herrn. Aber bei Josef sah der Herr die Treue Josefs und er gab ihm sehr viel, fast alles, um es für ihn in seinem Namen zu verwalten. Und das ist sehr großes Vertrauen. Ein Beispiel. Wenn ihr Kinder habt und alle, die ihr keine Kinder habt, ihr könnt euch das trotzdem sehr lebhaft vorstellen. Stellt ihr vor, ihr habt das neueste iPhone. Ihr wisst ja, die Dinger sind sehr teuer. Und du drückst das einem Fünfjährigen für einen Tag lang in die Hand. Das iPhone gehört immer noch dir. Der Fünfjährige darf es verwalten. Aber in diesem Fall würdet ihr es wahrscheinlich nicht tun, weil ihr wisst, die Verwalterschaft ist nicht so gut. Richtig? Okay, denk dir, du gibst es deinem Teenie einen Tag lang und du erwartest, er soll offensichtlich sorgsam damit umgehen, er soll es für die vereinbarten Zwecke nutzen und er soll es heile wieder zurückbringen, richtig? Aber stell dir vor, dein Teenager nimmt es, um damit Leute anzurufen und die Leute zu beleidigen. Als zweites will er ein bisschen Mogo machen, steht da und wirft das iPhone immer richtig hoch, um es wieder danach aufzufangen, hoffentlich. Und dann am Ende denkt er, naja, ich habe keine Lust auf das iPhone, ich will eigentlich das Geld haben, um mir was anderes zu kaufen. Und er geht zum nächstbesten und verkauft es für 200 Euro. Ihr würdet das gut finden? Nee, niemand würde das sicherlich gut finden. Ihr würdet sagen, das ist miserable Verwaltung, richtig? Übrigens, es ist eine gute Möglichkeit, Verwalterschaft Kindern schon beizubringen, indem man ihnen Dinge anvertraut und aufzeigt, was Verwalterschaft bedeutet. Nur am Rande. Aber wisst ihr, genauso ist es mit der Verwalterschaft, von der Paulus hier spricht. Er nutzt dieses Wort noch ein paar Mal in den Briefen, besonders deutlich im 1. Korintherbrief. Und wir werden uns das ganz kurz anschauen, um das Wort besser zu verstehen. 1. Korinther 9, die Verse 16 bis 19. Da sagt er, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist es kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen werde. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich mit einem Haushalterdienst betraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium von Christus kostenfrei darbiete, so dass ich von meinem Anspruch am Evangelium keinen Gebrauch mache. Also er sagt, ja, zum Schluss sagt er noch, denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht. Kleiner Verweis noch darauf, Paulus wiederholt das auch öfters, dass er Diener und Knecht ist. Also, wenn er sagt, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist es kein Ruhm für mich, dann müssen wir uns die Frage stellen, warum ist es kein Ruhm für Paulus? Und er erklärt das. Er sagt, denn ich bin dazu verpflichtet. Er erklärt hier, er hat die Pflicht bekommen, das zu tun. Es ist nicht Paulus, der tolle Hecht, der sich gedacht hat, na, hier ist eine tolle Botschaft, die verkündige ich, sondern er hat von Gott die Pflicht bekommen, das Evangelium zu verkündigen. Und er sagt sogar, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Er sagt, es geht hier um richtig viel. Und dann sagt er, denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Was er damit sagen will ist, würde ich das freiwillig verkünden, niemand hätte es mir je gesagt, ich bin der tolle Mann, ja, dann ist es ein logisches Argument, dass man sagen könnte, ich müsste dafür Lohn bekommen. Aber, er sagt, wenn aber unfreiwillig, dann bin ich mit einem Haushalter, also mit einem Verwaltungsdienst betraut. Und hier wird klar, worauf er hinaus will. Mit unfreiwillig meint er nicht, dass er keine Lust dazu hatte, sondern er meint damit, er hat als Knecht diesen Auftrag bekommen. Gott ist der Herr und er bestimmt, was er zu tun hat und was nicht. Und dann benutzt er eben, wie im Kolosserbrief, dieses Wort, Haushalterdienst oder Haushalterschaft. Und damit wird auch klar, worum es geht. Er hat einen Auftrag bekommen, nämlich das Evangelium zu verkünden. Und er ist nur der Verwalter dieser Aufgabe. Also er soll das tun, das verwalten, was er anvertraut bekommen hat. Er muss dieser Aufgabe völlig nachkommen und sie treu ausführen. Diese Aufgabe, sie war Pflicht. Sie war Pflicht, sie war der Auftrag Gottes. Und Gott bestimmt die Aufgabe, wie er damit umzugehen hat. Gott bestimmt, er ist der Herr. Und es war klar, dass es gar keine Frage war, ob und wie er das verwalten sollte. Nochmal, Paulus sagt, wehe mir. So deutlich ist er, wehe mir, wenn ich das nicht tue. Wir sehen also, wenn er in Kolosser 1, 25, unser Vers heute, von Haushalterschaft spricht, dann ist es eine Verwaltung dessen, was Gott ihm gab und welches ausgeführt werden muss. Und dieses Wort wird auch sonst im Griechischen benutzt, nämlich normalerweise meistens für Sklaven oder auch für Freie, die aber eine Verwalterschaft in einem Haushalt bekommen hatten. Und als diese Verwalter in einem Haushalt waren sie dafür zuständig, unterschiedliche Aufgaben treu in einem Haushalt auszuführen. Und es gab eine ganz große Bandbreite, was das bedeuten konnte. Aber auch ein Prinzip, was Paulus anspricht, diese Verwalter müssen treu sein. Müssen treu sein. Und im Kolosserbrief hat diese Haushalterschaft noch eine direkte Verknüpfung mit der Dienerschaft von Paulus. Deswegen nutzt er das Wort gemäß. Schaut nochmal in den Vers, schaut nochmal in dieses verbindende Wort rein. Er sagt hier, nach oder gemäß. Also warum? Weil er Diener der Gemeinde geworden ist infolge dieser Haushalterschaft. Also dieses Diener der Gemeinde sein, es hängt nicht irgendwo im luftleeren Raum, sondern es hängt untrennbar mit der Haushalterschaft zusammen. Diese Aufgabe, die er zu verwalten hatte, sie machte ihn automatisch zum Diener der Gemeinde. Seht ihr den Zusammenhang? Ich kann es nicht auseinanderziehen. Er sagt, ich bin Diener infolge dessen, was Gott mir gegeben hat. Und das ist bei uns nicht anders. Als wir durch den ersten Petrusbrief gepredigt haben, da hat Matthias sogar ganze 2 Predigten darauf verwendet. 1. Petrus 4, die Verse 10 bis 11. Da schreibt Petrus, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Und dann spricht er darüber, was das bedeutet. Und hier finden wir wichtige Punkte zum Thema Haushalterschaft. Erstens, er sagt, dient einander. Das Ziel der Verwaltung dieser Gnadengabe, die Gott uns gegeben hat, ist einfach. Was ist das Ziel? Einander zu dienen. Seht ihr, dass da steht einander und dass da nicht steht dir selbst? Den anderen dienen. Wer wird dafür gerügt, dass er aus dem Einander ein Mir gemacht hat? Die Korinther werden gerügt. Die Korinther hatten nämlich aus dem Einander ein Mir gemacht und hatten die Gnadengaben nur für sich selbst benutzt. Und dann sagt er, jeder mit der Gnadengabe, und wir sehen daran, jeder hat mindestens eine Gnadengabe bekommen. Auch das sehen wir in den Briefen immer wieder. Gott hat jedem Gläubigen mindestens eine Gnadengabe gegeben. Paulus hatte eine ganze Reihe, aber andere haben eine, die er empfangen hat. Also wir können Gnadengaben nicht selbst produzieren, sondern wir bekommen sie von Gott. Auch das ist ein biblisches Prinzip. Gnadengaben werden uns von Gott gegeben. Gott gibt uns sie so, wie er es möchte. Und dann sagt er, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wir sind eben, was? Nur Verwalter. Wir sind gute Haushalter, sollen wir sein. Wir nehmen das, was Gott uns gegeben hat, und wir verwalten es in der richtigen Art und Weise. Und wir dienen anderen damit. Und er spricht hier von der Gemeinde, dient der Gemeinde damit. Und seht ihr, welche Prinzipien Paulus hier auslebt im Kolosserbrief, dass sie 1:1 damit übereinstimmen, was Petrus sagt. Er sagt, er ist Diener der Gemeinde. Genau wie Petrus sagt, wir sollen es für die Gemeinde einsetzen. Wir sollen einander mit den Gnadengaben dienen. Wir sehen, Paulus dient den anderen mit der Gnadengabe. Paulus lebt nur vor, was für alle gilt. Und Matthias hat in der Predigt über diesen Abschnitt folgende Definition erstellt. Ein guter Haushalter ist jemand, der alles, was ihm anvertraut wurde, gewinnbringend im Sinne seines Herrn, nach dem Willen seines Herrn, nach den Anweisungen seines Herrn und zum Wohl seines Herrn einsetzt. 1. Petrus 4, Vers 10, dazu war die Definition. Ja, Paulus sagt, deren Diener ich geworden bin, gemäß der Haushalterschaft, der Verwaltung, die mir von Gott für euch gegeben ist. Schaut nochmal rein in den Vers 25. Seht ihr, dass er beschreibt, dass er aufgrund der Haushalterschaft Diener der Gemeinde geworden ist? Und jetzt verstehen wir das durch den ersten Petrusbrief noch viel besser. Das, was uns Gott gegeben hat, was er dir an Gnadengabe gegeben hat, was er dir für eine Gnadengabe gegeben hat, was er dir für eine gegeben hat, es macht dich automatisch zu einem Diener der Gemeinde. Es bringt dich automatisch in diese Stellung. Gott gibt die Gnadengaben mit diesem Zweck, der Gemeinde mit Freude zu dienen. Unsere Aufgabe ist es also, gute und treue und freudvolle Verwalter Gottes zu sein. Wir verwalten nur. Wir werden einmal Rechenschaft darüber ablegen müssen. Auch das bringt der Jesus in einem Gleichnis. Vielleicht erinnert ihr euch an das Gleichnis mit den Talenten. Das ist das Gleichnis, wo der Jesus aufzeigt, du wirst Rechenschaft ablegen müssen. Aber wisst ihr, was das Motivierende daran ist? Was bekommen denn die zwei Knechte zu hören, die treu waren? Du guter und treuer Knecht. Du guter und treuer Knecht. Und wisst ihr, was Gott sagt? Über weniges warst du treu. Seht ihr die Definition von Gott? Wir denken manchmal, meine Güte, was habe ich an zu verwalten? Aber Gott sagt, über weniges warst du treu. Das, was ich dir gegeben habe. Aber ich will dich über vieles setzen. Und dann sagt er, geh ein zur Freude des Herrn. Das ist unsere Motivation als Diener der Gemeinde. Wir haben wenig bekommen. Und wir wissen, wir werden Rechenschaft ablegen. Und wenn wir treu sind, wird Gott belohnen. Das sollte dein Ziel sein. Aber was verwaltest du eigentlich alles? Nun, erstens, wir haben gesehen, du hast mindestens eine Gnadengabe von Gott bekommen. Und du sollst damit der Gemeinde dienen. Und hier sollst du diese Gabe treu einsetzen. Mit Hingabe, mit Freude. Und du sollst deinen Geschwistern damit dienen. Wie viel Gnadengaben auch immer du bekommen hast. Bedenke, du bist mit dieser Gnadengabe automatisch Diener. In der letzten Predigt von Matthias zu Römer 12, ihr erinnert euch, letzte Woche, Römer 12, da ging es um das Thema Gedanken und so weiter, wie wir unser Denken verändern lassen sollen. Das trifft auch auf das Thema zu, denn wir müssen auch unser Denken über das Thema Dienen und Verwalterschaft verändern lassen, damit wir es richtig tun. Ich bin früher beruflich sehr viel in Hotels gewesen. Und wisst ihr, es gibt ein Qualitätsmerkmal in Hotels, dass man dann bemerkt, wenn etwas schief geht. Es gibt viele Hotels, in denen was schief geht, egal wie teuer die sind. Und das ist auch nicht schlimm. Das Qualitätsmerkmal bemerkst du an der Rezeption. Erstes Beispiel. Du kommst an die Rezeption und du sagst, hier stimmt was nicht, hier funktioniert was nicht. Und die sagen sofort voll in die Defensive, das kann nicht sein. Hat sich noch nie jemand drüber beschwert? Sie sind der Erste, der damit kommt. Nee, da können wir Ihnen nicht weiterhelfen. Aber wenn Personal geschult ist in Hotels, dann kommst du hin und egal, was du sagst, selbst wenn du nicht im Recht bist, dann bemühen sie sich um den Kunden. Sie wollen, dass es dir gut geht. Sie wollen dir von ihrem Job her dienen. Und gute Hotels erkennt man daran, dass sie alles dafür tun, selbst wenn sie das Problem nicht lösen können, dass es dir gut geht. Und es kann sein, dass wir in der Gemeinde manchmal eher dem ersten Rezeptionisten gleichen. Wir haben unseren Plan im Kopf. Und wenn jemand anders mit einer Bitte kommt oder was anders macht, als wir es geplant hatten, dann gehen wir entweder in die Defensive oder in den Angriff über, weil wir vergessen haben, von wem wir all das bekommen haben. Weil wir vergessen haben, wer uns die Fähigkeit gibt, wer uns die Kraft gibt, wer uns die Geistesgabe gibt, wer uns die Position gegeben hat, weil wir vergessen, alles kommt von Christus. Wir sind nur Verwalter. Wir sind nur Verwalter. Und wir vergessen, dass wir als diese Verwalter der Gemeinde dienen sollen. Und denk in allem darüber nach, was du tust, ob dir klar ist, dass deine Gnadengabe von Gott kommt und dass deine Position die eines Dieners ist. Denk über dein Verhalten nach, über deine Einstellung, Wie ist das bei dir? Wenn es dort Probleme gibt, dann kannst du die Sünde bekennen. Gott ist treu und gerecht, er wird sie dir vergeben. Wir haben immer Hoffnung. Wenn du bis jetzt merkst, irgendwie diene ich nicht als Diener der Gemeinde. Es gibt Hoffnung für jeden. Gott vergibt. Und dann fang an, als guter und treuer Haushalter anderen zu dienen. Aber weißt du was? Auch deine Fähigkeiten, die du hast, dein Besitz, dein Gehalt, deine Kraft, dein Beruf, deine Familie, alles, an was du denkst und mit was du zu tun hast, das hast du von Gott bekommen. Und auch hier bist du nur Verwalter. Wie gehst du mit deiner Familie um, mit zum Beispiel deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinen Kindern? Ist dir klar, dass du nicht herrschender Boss, sondern Verwalter bist? Ihr Männer, ist euch klar, dass ihr selbst als Leiter Diener seid? Paulus, er war Apostel, er war Leiter und trotzdem war er Diener. Das widerspricht sich nicht. Und trotzdem hatte er die Haltung eines Dieners. Und wenn euch das Argument nicht reicht, Markus 10, Vers 45, sagt der Herr Jesus, der Herr Jesus Christus sagt das, der Sohn Gottes, dass er nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ist das nicht ein Argument? War Christus dadurch kein Leiter? War Christus dadurch nicht Sohn Gottes? Ist er nicht Herrscher? Hat er nicht alle Autorität? Doch. Und trotzdem ist er in der Haltung eines Dieners auf dieser Erde gewesen. Und bedenke das bei deinem Geld. Du bist Verwalter dessen, was Gott dir gegeben hat. Bist du treu? Bedenke das bei deinem Sitz und nur am Rande. Wir alle haben Besitz. Du bist Verwalter. Und dein Beruf? Selbst dein Beruf, auch hier hat Gott dir etwas zu verwalten gegeben. Und das geht völlig gegen die Einstellung, die man heute sehr oft hört, ich arbeite nur fürs Geld. Nein, auch den weltlichen Beruf hat Gott dir gegeben, um ihn treu zu verwalten. Strebe danach, treu zu sein und mach das mit großer Freude. Warum? Weil du ein Privileg bekommen hast. Wisst ihr, Dienerschaft und Haushalterschaft ist ein Privileg, weil es kommt von Gott für uns. Er hat dir eine Menge anvertraut. Denk nur mal 5 Sekunden drüber nach, was du alles bekommen hast. Ist es nicht ein Privileg, was Gott dir als Verwaltung zumutet? Es darf dir eine große Freude sein. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ich will das ja, aber woher soll ich denn wissen, was ich mit diesem und jenem konkret machen soll? Und woher weiß ich, welche Gnadengabe ich habe? Nun, zu letzterem empfehle ich dir sehr die 2 Predigten von Matthias zu diesem Thema aus dem 1. Petrusbrief. Ihr findet die auf unserer Webseite leuchtturm.info. Dann könnt ihr die Predigtreihe auswählen, 1. Petrusbrief. Und dann findet ihr die zu dem Kapitel 4, Vers 10. Die heißt, bist du ein treuer oder ein guter Verwalter deiner Gnadengabe? 2 Predigten. Also wer mehr darüber wissen will, 2 Stunden Predigt anzuhören. Und ihr wisst, was die Schrift sagt. Und wie du mit anderen Dingen handeln sollst, um herauszufinden, was der Wille Gottes ist. Nun, ich will nicht alles, was wir im Kolosserbrief schon darüber gehört haben, nochmal wiederholen. Nur ein paar kurze Punkte. Paulus, er beantwortet das schon vorher in Kapitel 1, Vers 9. Und er sagt, dass wir das durch das Lesen und Studieren von Gottes Wort bekommen. Und Paulus geht nämlich ebenfalls so vor. Er schreibt über die Herrlichkeiten des Christus. Und dann gibt er auf Grundlage dieser Theologie die praktische Anweisung, wie sich das im Leben auswirken soll. Er sagt zum Beispiel in 3,13, die Kolosser sollen einander vergeben, wie? Wie was denn? Wie Christus ihnen vergeben hat. Seht ihr? Er nimmt die Theologie und sagt, hier ist die Theologie, hier ist die praktische Auswirkung davon. Willst du den Willen des Herrn herausfinden? Mach nicht das, was auch Matthias letzte Mal vorgewarnt hat, Bibelhoroskop. Einfach aufschlagen und hoffen, da steht der richtige Vers. Mir erzählte mal einer, vielleicht ist es nur ein Scherz, vielleicht ist es wahr, er hatte um den Willen Gottes gebetet und hat gesagt, so, jetzt muss der Herr mir das direkt durchs Aufschlagen schenken. Und er nahm die Schrift, schlug auf, der erste Vers, der ihm in den Blickfeld fiel, war, und er ging hin und er hängte sich. Das ist natürlich ein bisschen krass, aber in Wirklichkeit ist das, was ein Bibelhoroskop ist. Das ist nicht, wie Gott uns die Schrift gegeben hat, sondern wir sollen sie im Kontext studieren und sehen, was Gott in seinem Wort sagt, was wir tun sollen, was sein Wille ist. Die Schrift sagt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Das ist der Kolosserbrief. Da sagt Paulus, wie wir den Willen Gottes erkennen können. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Aber warum hat das Wort Gottes denn so eine Autorität? Warum ist all das, was wir besprechen, so autoritativ? Warum sollst du es machen? Warum ist es nicht optional, all das umzusetzen? Wir kommen damit zum dritten Punkt. Christus. Christus ist dein Herr und dein Auftraggeber. Schaut nochmal in den Vers 25 rein. Deren Diener ich geworden bin, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott gegeben wurde für euch. Wir haben uns jetzt angesehen, dass wir Diener der Gemeinde Christi sind. Das muss deine Haltung sein. Die Gemeinde muss dein Fokus sein. Und diese Haltung entspricht der Haushalterschaft, der Verwaltung, die wir bekommen haben. Und du sollst alle Dinge nach dem Willen Gottes verwalten, damit es zum Wohlgefallen Gottes ist. Aber jetzt kommt die Autorität. Und die kommt aus dem Vers 25 raus. Paulus schreibt nämlich, dass er die Haushalterschaft von wem bekommen hat? Von wem? Von Gott. Seht ihr das? Und auch hier verbiegt sich wieder eine dieser Wahrheiten, die er den Kolossern schon längst mitgeteilt hat. In dem Vers 16 sagt er, denn in ihm, Christus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist was? Alles ist was? Was steht da? Seht ihr das? Schaut hin. Durch ihn und für ihn geschaffen. Christus ist der Herr. Und alles, was existiert, ist in ihm geschaffen worden und es ist für ihn geschaffen worden. Und wenn doch alles ihm gehört, dann hat er doch auch jeglichen Anspruch, oder nicht? Dann hat er doch den Anspruch sogar auf dich und auf mich. Wir sind nicht aus uns selbst, sondern jeder Mensch existiert ausschließlich, weil Gott es möchte. Christus ist der Herrscher über alles und alles existiert nur für ihn. Ist das nicht mal ein klarer Besitzanspruch? Und es gibt diesen Scherz, dass jemand zu Gott sagt, er könne auch alles machen, was Gott kann. Er bräuchte Gott nicht, er kann alles das genauso schaffen. Und ihm wird gesagt, alles klar, dann zeig mal. Also fängt er an, ja, er will selbst was schaffen, sagt, Wissenschaft reicht völlig aus und er fängt an, einen Eimer zu nehmen und buddelt Erde rein. Dann kommt er gesagt, nee, das ist Gottes Erde, du musst schon eigene machen. Auch wenn das eine unwahre Geschichte ist, aber versteht ihr den Punkt, den sie macht? Alles existiert durch Christus. Wenn irgendjemand sagt, ja, das können wir selbst erfinden, benutzt er nur, was Christus schon geschaffen hat. Alles existiert durch ihn und er ist erhaben über die ganze Schöpfung. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Christus hat nicht nur alles geschaffen, er ist auch Haupt. Er ist Herr über alles. Niemand auf dieser Welt hat über die Gemeinde zu bestimmen, außer ihm. Er hat den Plan gemacht, wie seine Gemeinde sein soll. Er hat den Plan gemacht, was zu tun ist. Und er alleine hat das Recht, das zu tun. Er ist erhaben über die Gemeinde und er hat auch dort vollen Besitzanspruch. Paulus schreibt, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. 2 Vers 10. Er ist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt. Jede Regierung auf der Welt, jeder Herrscher auf der Welt, jedes Land auf dieser Welt, Christus ist Herrscher. Und das Ergebnis? Christus ist erhaben über alles. Und damit ist alles von ihm und auch für Christus. Wenn Paulus also sagt, dass er die Verwaltung von Gott bekommen hat, dann zeigt er nur in der Praxis auf, was vorher theologisch schon völlig klar war. Alles ist von Christus und für Christus. Das bedeutet, dass alles, was er, Paulus, tut, er von Christus empfangen hat. Eine kleine Liste. Sein Dienst am Evangelium, von Christus. Seine Wiedergeburt, von Christus. Sein Apostelamt, von Christus. Die Vergebung seiner Sünden, von Christus. Seine Leiden, von Christus. Seine Freude im Dienst, durch Christus. Alles bei Paulus ist von Christus und für Christus. Und wenn alles von Christus ist, dann muss alles für Christus sein. Denn dann muss sich alles ihm unterordnen und ihn als Ziel haben. Und so macht er hier klar, dass Christus ihm etwas Bestimmtes zur Verwaltung gegeben hat. Und damit gibt es für ihn gar keine Diskussion mehr. Damit ist der Herrschaftsanspruch für ihn völlig klar. Und deswegen kann er auch mit den Leiden so umgehen, wie er mit umgeht. Deswegen geht er nicht unter, deswegen gibt er nicht auf. Und deswegen hat er seine Identität in Christus. Er weiß, es ist mein Sinn, es ist mein Ziel, es ist mein Alles. Christus ist alles. Und deswegen sagt er auch nicht, warum ich? Warum ich? Sondern höchstens sagt er, warum ich? Warum habe ich die Ehre, das alles zu bekommen? Versteht ihr, wenn er hier in 1,25 schreibt, dass er Diener geworden ist, gemäß der Haushalterschaft, die ihm von Gott gegeben ist, dann bezieht er das auf die Erhabenheit von Christus und auf seine Autorität. Christus ist sein Herr und Auftraggeber. Und Christus ist auch dein Herr und dein Auftraggeber. Den Christus, den Korinthern muss Paulus mal schreiben, was hast du, was du nicht von Gott empfangen hast? Manchmal denken wir, wir haben ein Recht auf etwas oder wir besitzen etwas aufgrund unserer Besonderheit oder wir sind etwas. Aber was hast du, was du nicht von Christus empfangen hast? Lass uns durchgehen. Deine Errettung von Christus. Die Vergebung deiner Sünden. Hattest du es verdient, dass Christus für deine Sünden stirbt? Hattest du es verdient, dass Christus den Zorn Gottes auf sich nimmt? Dass du die Ewigkeit in der Hölle nicht ertragen musst? Das ist von Christus. Deine Geschwister in der Gemeinde. Hattest du es verdient, dass Gott dir genau die Geschwister in der Gemeinde zur Seite stellt, um dich voranzubringen, ob schwierig oder einfach? Christus hat es getan. Gottes Wirken in deinem Leben, hast du es verdient, dass Gott immer noch in deinem Leben wirkt und dich in Heiligung voranbringt? Nein, aber Christus hat es getan. Gottes Treue, hast du es verdient, dass Christus dich nie mehr loslässt? Nein, aber Christus tut es. Die Kraft, die Gott dir gibt, so wie in Vers 11 schon stand und wie wir in Vers 29 nochmal lesen werden, dass er die Kraft dir für alles gibt, zu wirken und zu tun. Hast du es verdient? Nein, aber Christus gibt dir die Kraft. Alles, was du hast, alles, an was du denken kannst, was du hast, hast du es verdient? Nein, aber Christus vertraut es dir an. Die Frage ist, was ist deine Antwort? Und ich will jetzt kein standardmäßiges "Nein, ich habe es nicht verdient" hören. Denkt darüber nach, was ihr wirklich darüber denkt in eurem Herzen. Denkt ihr wirklich "Nein, ich habe es nicht verdient"? Vielleicht denkst du ja, vielleicht habe ich es ein bisschen verdient. Schau, was ist deine echte Überzeugung und dann lass sie dein Denken korrigieren. Hiob, er konnte sogar beim Tod seiner Kinder sagen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Und wenn du also über deinen Dienst in der Gemeinde nachdenkst, dann sei dir bewusst, du hast es alles nur aus Gnade. Gott ist der Geber. Du bist Diener der Gemeinde und es geht nicht um deine Ehre. Du bist Haushalter von unverdient viel. Gott gibt, es kommt von ihm, es ist nicht dein Besitz. Du bist Verwalter. Und wenn du eine herausragende Gnade hast, du bist kein toller Hecht, sondern du hast einfach viel zu verwalten. Und wenn du neidisch auf Geschwister bist, weil sie mehr haben in allen möglichen Sachen, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Oder du beschäftigst dich vielleicht mit speziellen Themen. Dient es der Gemeinde oder gibt es Gott dir als Gabe für die Gemeinde? Wir sind Diener der Gemeinde und wir sind Verwalter. Es kommt von ihm und er hat das Sagen darüber. Und das ist Gottes Ziel mit uns. Und das, was auch Paulus in dem Vers 25 durch seinen eigenen Dienst so deutlich macht. Und warum das alles? Wir schauen uns nur noch kurz den letzten Punkt an, weil wir vieles davon in der nächsten Predigt uns anschauen werden, aber Christus hat die Gemeinde im Fokus. Er sagt, die Haushalterschaft, die mir von Gott für wen gegeben ist? Für euch, für die Gemeinde. Seht ihr das? Paulus, er ist Diener der Gemeinde nach dem Willen Gottes. Und er setzt es mit voller Hingabe um. Das haben wir heute schon gesehen. Und genauso wie Josef treu im Dienst war, war Paulus treu im Dienst für die Gemeinde. Es dreht sich alles um Gemeinde. Aber warum dreht sich alles um Gemeindegeschwister? Warum? Warum ist die Gemeinde so wertvoll? Warum ist die Gemeinde so ein Fokus? Warum? Apostelgeschichte 20, Vers 28. Das ist einer dieser Hauptverse dafür. Da sagt er, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, also die Gemeinde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, und jetzt kommt's, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Seht ihr das? Weil Christus bezahlt hat für die Gemeinde. Er hat nicht bezahlt für eine Bibelschule, er hat nicht bezahlt für deinen weltlichen Arbeitgeber, er hat bezahlt für die Gemeinde. Das ist der Grund. Deswegen ist alles, was wir tun, hat das Ziel, der Gemeinde zu dienen. Deswegen ist der Fokus immer auf der Gemeinde. In der Bibel gibt es keinen Lone Ranger. Es gibt keinen Einzelkämpfer. Das gibt es nicht. Weil alles, was Gott dir gegeben hat, muss die Gemeinde als Fokus haben. Und das haben wir uns heute angesehen. Weil Christus der Herr und Auftraggeber ist. Und er die Gemeinde im Fokus hat. Deshalb sollst du als Diener das dir Anvertraute nach dem Willen Gottes für die Gemeinde einsetzen, um Christus wohlzugefallen. Du bist Diener der Gemeinde Christi. Zweitens, du bist Verwalter Gottes. Drittens, der Herr ist dein Herr und Auftraggeber. Und viertens, Christus hat die Gemeinde im Fokus. Und nächste Woche werden wir uns dann ansehen, was genau der Inhalt von Paulus' Verwalterschaft ist und welche Auswirkungen das auf unser Leben hat. Lasst uns gemeinsam beten, ihr könnt dazu gerne aufstehen. Großer Gott und Vater, wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns aufzeigst, wie erhaben der Herr Jesus ist. Und dass wir aus dieser Erhabenheit sehen dürfen und ableiten können, wie unser Dienst in der Gemeinde aussieht. Dass wir die Gemeinde als Fokus haben, dass wir Verwalter von so viel sind, was du uns gegeben hast und dass wir damit Diener der Gemeinde sind. Herr, lass uns als Gemeinde ein brennendes und strahlendes Licht sein, indem wir einander dienen in eben dieser Haltung. Und dass wir in allem, was wir tun und in allem, was du uns gegeben hast, was alles ist, treue Verwalter sind, um dir wohlzugefallen, damit wir am Ende hören können, du guter und treuer Knecht, geh ein in die Freude des Herrn. Amen.